Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir hatten ja das Gemeindewochenende, das Seminar hier mit dem Franz und der Netta. Wir hatten die Woche darauf die WTL-Konferenz gehabt. Und ich denke, das sind schon ein paar Sachen gesagt worden, die vielleicht für Senden und andere ein bisschen herausfordernd waren. Für die, die nicht an der WTL-Konferenz waren, wir haben da die USB-Sticks gekauft, das hat glaube ich etwa 3 oder 4, die dürften auch die nicht waren, entlehnen, die sind einfach im Umlauf, müsst ihr euch einfach schon melden, wenn ihr Interesse hättet, dass ihr das auch noch hören könntet. Das war spannend, wir haben ganz viel über Gnade gelernt, oder? Das war so ein bisschen das Hauptthema fast. Und ein Abend, wo eben der Johann geredet hat, ist es um den Willen von Gott gegangen. Aber bevor wir da ins Thema reingehen, möchte ich noch ganz kurz etwas aufnehmen, was der Franz hier gesagt hat. Er hat nämlich so ein bisschen von dieser Reife geredet, oder? Wenn wir reifen in der Sohnschaft, dass wir dann nicht mehr einfach immer nur die sind, die Gott mit diesen Bitten eindecken und ihm nur mit dem begegnen. Das hat, glaube ich, bei den einen und anderen ein bisschen Fragen ausgelöst, und nach dem Motto, ja, ist das jetzt falsch, wenn wir Gott etwas bitten? Und das wird ich hier noch klar, das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, es ist falsch, wenn wir Gott um etwas bitten. Er hat einfach gesagt, wenn wir immer nur bitten und nie über das Bitten rauskommen, weil in dem Status bleiben von immer wieder, das eben die kleinen Kinder, die immer irgendetwas wollen vom Papa, dann ist etwas nicht gut. Dann ist irgendetwas in unserer geistlichen Entwicklung bleiben stecken und dann sollen wir uns ausstrecken und vorwärts gehen und in die Sohnschaft hineinwachsen, hineinreifen, wo wir erkennen, wir haben ein Erbe von dem Vater im Himmel bekommen, wo wir sollen verwalten, wo wir sollen damit umgehen. Und nicht immer in dieser Bettlerrolle bleiben, wo das Gefühl hat, wir sind immer zu wenig, wir haben immer zu wenig und wir brauchen immer alles und es trägt sich letztendlich immer nur um unsere Bedürfnisse. Das hat er gesagt. Dort sollen wir uns ausstrecken und dann die reifen Prozesse angehen. Er hat nicht gesagt, das ist falsch. Das müssen wir uns bitten. Auch nur, dass das nochmal so klar hat er das verstanden. Gut, dann gehen wir in unser Thema rein. Was ist der Wille von Gott? Ich habe ja über das auch schon geredet, denn am Gottesdienst schon mit dem Yahoo zusammen hatte. Berufung war dann das Thema. Und ich habe einfach gemerkt, es sind 3 verschiedene Themen, die wir gerne miteinander verwechseln. Was ist der Wille von Gott? Was ist meine Berufung? Und was ist die Führung von Gott? Und oft, wenn ich so mit Leuten rede, oder wenn man so redet, dann merkt man so, ja, was ist jetzt der Wille von Gott in dieser und in dieser Situation? Was ist meine Berufung? Was soll ich machen? Woher soll ich? Soll ich jetzt hier einen Dienst anfangen? Soll ich bei den Kindern helfen? Oder soll ich in die Mission gehen? Oder was ist meine Berufung? Und dann brauchen wir die Begriffe so brauchen und meinen eigentlich immer damit, was ist eigentlich die Führung? Wie will Gott mich führen? Oder wir meinen vielleicht damit, was hat Gott mir eigentlich für ein Mandat gegeben? Was hat er mir für einen Auftrag gegeben, was ich machen soll? Und es ist ja an sich nicht weiter schlimm, wenn wir nicht die richtigen Begriffe für die Sachen brauchen. Es wird einfach dann ein Problem, wenn wir dann Bibelstellen lesen, wo eben die Begriffe kommen und wir sie mit etwas Falschem verknüpfen. Dann wird es nachher zu einem Problem. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Wir fangen an mit dem Thema der Wille von Gott. Was ist das? Und wir schauen jetzt einfach miteinander ganz viele Bibelstellen an, wo der vorkommt. Wir können nicht alle, wir müssen natürlich so viele Bibelstellen, aber einfach so ein paar wichtige. Und jetzt eigentlich zuerst einmal gibt es einen kleinen Überblick. Eigentlich fast eine Zusammenfassung am Anfang. Der Wille von Gott ist es, dass Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Der Wille von Gott ist es, dass die Menschheit gerettet wird. Der Wille von Gott ist unsere Heiligung. Das heisst, unsere Umgestaltung, unsere Verwandlung ins Bild von Christus. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich. Der Wille von Gott ist auch eine Beschreibung von einem Herrschaftsbereich. Schauen wir den nachher an, nachher kommen wir zur Schlussfolgerung. Also das ist unser Thema. Wir fangen jetzt an, der Opfertod von Jesus Christus. für uns. Galater 1, Vers 4 lesen wir hier: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, das war der Wille von Gott gewesen, dass Christus sein Leben hergibt für unsere Sünden, dass wir gerettet werden können von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Das war sein Wille gewesen. Und darum hat er Jesus geschickt. Das ist also ganz etwas Allgemeines, das ist etwas heilsgeschichtlich und etwas Einmaliges, was in der Vergangenheit schon passiert ist und abgeschlossen ist. Aber natürlich immer wieder kann erlebt werden. Jetzt zweite, die Rettung von Menschen, haben wir vorher gesehen, das ist da eigentlich schon wie mit drin eingeschlossen, aber da geht es jetzt um uns. 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er will vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also es ist der Wille von Gott, dass niemand verloren geht. Und es ist der Wille von Gott, dass alle zu ihm umkehren. Das ist der Wille von Gott. Also man sagt, hier geht es um etwas ganz Grundsätzliches, um etwas Allgemeines. Es hat gar nichts mit meiner persönlichen Führung oder mit meinen persönlichen Fragen zu tun. Nachher weitere Stellen, die wir hier anschauen. 1. Timotheus 2, Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wir sind immer noch im Thema Rettung. Das ist der Wille von Gott. Und jetzt kommt das dritte Thema bereits, die Heiligung. Und wir werden jetzt schon merken, das Thema, das jetzt kommt, unsere Heiligung, die Umgestaltung ins Bild von Christus, das ist das absolute Hauptthema, wenn es um den Willen von Gott geht. Da gibt es mit Abstand am meisten Bibelfersen zu diesem Thema. Und das sind so wie zwei Bereiche. Das eine ist, das Gründetsein in der Identität als Sohn von Gott. Das ist der Wille von Gott. Dass wir in dieser Identität gegründet sind. Und der zweite Aspekt ist eben nachher, dass wir umgestaltet werden gemäss dem Vorbild von Christus. Also es sind so zwei Aspekte, die hier aufleuchten. Das ist einfach auch eine Vorwegnahme von dem. Jetzt schauen wir zuerst die Identität an. Epheser 1, Vers 5. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da haben wir jetzt die Vorherbestimmung auch noch drin. Nur, dass das auch schon klar ist. Vorherbestimmt sind wir zur Sohnschaft. Das ist das, was sich Gott von Anfang an gedacht hat, als er uns Menschen geschaffen hat und wo wir durch den Sündenfall von ihm abgefallen sind. Seine Idee war, eben schon vorher, schon lange bevor alles passiert ist, war es vorherbestimmt, dass wir wieder sollen in die Sohnschaft hineingestellt sein, hineinkommen. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da haben wir beide Sachen drin. Das ist der Wille von Gott. Und zu dem sind wir vorherbestimmt. Das hat Gott von Anfang an so wollen, heisst das. Das ist nicht ein Auswahlverfahren. Vorherbestimmung. Das ist nicht irgendein komischer, mystischer Plan, der jetzt mit deinem ganz persönlichen Leben etwas zu tun hat. Sondern das ist ein Plan, den Gott hat. Man könnte sagen, ein Heilsplan, wie er mit den Menschen möchte umgehen. Das hat er wollen, dass wir, so wie es am Anfang schon war, bei Adam und Eva, wo sie noch im Paradies waren, dass wir wieder in die Sohnschaft hineinkommen. Jakobus 1, Vers 18, wir sind immer noch in der Identität als Sohn von Gott. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also, dass wir so wie die Erstgeborenen sind, so wie eine Erstlingsfrucht sind. Und wir haben das Thema Erstlingsfrucht im Anfang von diesem Jahr ja ausführlich behandelt. Wir selber, du und ich, die, die Christus nachfolgen, wir sind so eine Erstlingsfrucht geworden für ihn. Und wisst ihr noch, was das bedeutet, die Erstlingsfrucht? Wie die Gott geweiht ist und Gott geheiligt ist. Was ist der?
Der Rest ist schon gesagt.
Der ist der ganze Rest auch gesagt. Und das ist das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Wenn wir die Erstlingsfrucht geben, heisst das, dass alles andere, was nachher kommt, auch gesegnet ist. Und wir sind so eine Erstlingsfrucht. Das hat etwas mit Identität zu tun. Durch uns durch soll sich das ganze Reich von Gott nachher entfalten. Wenn wir unser Leben Gott weihen, Gott geheiligend heisst, ihm zur Verfügung stellen, kann durch uns durch das ganze Reich von Gott sich entfalten. Das ist genau das, was Zara vorher in dem Erlebnisbericht eindrücklich gesagt hat. Jedes von uns ist zum Segen gesetzt. Das kannst du in deinem ganz normalen Alltag leben. Jedes von uns ist gesetzt, anderen das Reich von Gott sichtbar, spürbar und erlebbar zu machen. Und noch eine letzte Stelle, wo es um die Identität geht. Jesus sagt da, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das sagt er da im Zusammenhang, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist und eben seine Mutter und seine Geschwister, die kommen und wollen ihn da rausrufen, weil sie das Gefühl haben, er ist irgendwie ein bisschen ab der Rolle. Und man ruft ihn nachher und sagt, deine Mutter ist draussen, deine Geschwister die sind draussen. Und er sagt nachher, dort die Antwort, ja, wer ist denn meine Mutter? Wer ist denn mein Bruder? Jeder, was der Wille von Gott tut, ist mir Bruder, ist mir Schwester, ist mir Mutter. Das heisst, hier wird die Familienidentität noch einmal beschrieben. Also wenn du nach dem Willen von Gott lebst, bist du Bruder, bist du Schwester, bist du Mutter, bist du eben ein Sohn von Gott, gehörst du zur Familie von Gott. Jetzt kommen wir in den anderen Bereich hinein, den Umgestalten gemäss dem Vorbild von Christus. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Da ist jetzt noch ein kleiner Gegenpol gesetzt, also Heiligung. Das ist ein Begriff, der für uns vielleicht schwierig zu verstehen ist. Der Begriff Heiligung heisst, wir tun unser Leben vom Heiligen Geist verwandeln, dass wir so leben, dass Gott Freude daran hat. Und dass die negativen Sachen, die er nicht Freude daran hat, aus unserem Leben entfernt werden. Und das ist ein Prozess. Die Rettung kann eine relativ plötzliche, einmalige Erfahrung sein. Aber die Heiligung ist ein Prozess eben vom Umgestalten. Und das ist der Wille von Gott, dass wir uns heiligen. Dass der Heilige Geist in uns einen Verwandlungsprozess tut. Römer 12, Vers 2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es geht hier ganz stark um unseren Lebenswandel. Wie wir leben, was wir machen, was wir verwerten in unserem Leben leben. Das ist der Wille von Gott, dass das verwandelt wird und dass wir immer mehr so denken, so reden und so handeln, wie Christus wird denken, reden und handeln. Und nicht mit irgendwelchen Lügen und irgendwelchen weltlichen Vorstellungen stecken. Dass wir uns so erneuern in unserem Denken durch den Heiligen Geist. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch das geht um eine Herzenshaltung. Dankbarkeit ist der Wille von Gott. Also wenn du Dank sagst Gott, dann tust du den Wille von Gott. Amen. Das ist nicht so verrückt schwierig, oder? Nachher 1. Petrus 4,19, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also das sind verschiedene Aspekte, die jetzt da reinspielen. Also es gehört auch zum Willen von Gott, es gehört auch zu unserem Nachfolg, dass es mal Zeiten vom Leiden gibt, dass es Zeiten vor Verfolgung gibt. Da müssen wir nicht allzu weit schauen, was wir im Moment weltweit erleben. Eine Christenverfolgung ist sehr wahrscheinlich noch nie da gewesen. Das Ausmaß, wo Geschwister von uns verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Häuser müssen verlassen, müssen flüchten, Kirchen, die kaputt gemacht werden, Leute, die ermordet werden und. Wir hören es fast täglich in den Medien. Und das ist ein Teil vom Willen von Gott. Und er sagt jetzt, der Petrus immer, wenn wir nach dem Willen von Gott leiden, dann sollen wir dort drinnen standhaft bleiben und uns nicht abbringen, immer noch zu tun, was richtig und gut ist und nicht plötzlich unsere Werte und unsere Überzeugungen über Bord werfen. Das heisst das eigentlich. Also auch dann treu sein. Nach 2. Korinther 8, Vers 5. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Was ist der Wille von Gott? Dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Zunächst dem Herrn und dann auch uns. Also das heisst auch für den Dienst, wo der Paulus drinnen ist. In Übereinstimmung mit Gottes Willen. Dass sie sich so zur Verfügung stellen. Das hat etwas mit dem Willen von Gott zu tun, dass ich verfügbar bin für sein Reich. Hallo Gott, du darfst mich brauchen. Das ist sein Wille. Also wenn du nicht weißt, nach dem Willen von Gott soll ich beten, bist dankbar und stell dein Leben Gott zur Verfügung. Lass dich verändern durch den Heiligen Geist. Das ist der Wille von Gott für dein Leben. Geht da noch weiter? Eben, da hat es ganz viele Bibelstellen. Wie gesagt, auch das ist nur eine Auswahl, aber weil es so viel hat, sind da ein bisschen mehr. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also was heisst jetzt der Wille meines Vaters im Himmel tun? Oder wenn ihr jetzt da die Bibelstelle von irgendeinem Dienst abhängig macht, von irgendetwas, was ihr tut oder was ihr leistet, ja, dann gehst du gerade einmal gleich mal aus der Gnade raus. Oder? Aber es geht doch hier alleine um die Herzenshaltung. Jesus sagt hier, wenn du nur äußerlich einfach Herr, Herr sagst, aber im Grunde genommen gar nicht in der Heiligung lebst, gar nicht als Jünger von Jesus lebst, gar nicht wirklich nach den Werten vom Reich von Gott lebst, dann hast du wie keinen Anteil am Himmelreich. Was ist das Himmelreich? Das Reich von Gott ist das, oder? Das ist nicht der Himmel. Das haben wir, glaube ich, gelernt, gell? Dass es Matthäus vom Himmelreich redet. Er ist genau der gleiche wie der Lukas vom Reich Gottes redet. Das ist einfach seine Terminologie. Wir meinen, er manchmal rede hier vom Himmel. Und das stimmt nicht. Er redet vom Reich von Gott, vom Königreich von Gott. Wo hier auf die Erde ist gekommen, durch Jesus Christus, sie Anfang genommen und durch uns soll weitergehen. Von dem redet er hier. Das ist das Himmelreich. Also das heisst, es geht nicht um äußerliche Religiosität, ob ich einfach Herr, Herr sage und dann gleich einfach machen, was ich will und nicht nach dem Maßstab von Gottes Reich leben. Und dann sagt Jesus, sie die können so das Reich von Gott nicht erben, die können da nicht reinkommen. Nachher Lukas 12, Vers 47, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Das ist jetzt das Gleichnis, das wir hier haben. Das ist da von diesen von den Knechten, die zum Weinberg von ihrem Vater schauen oder vom Herrn schauen sollen und dann einfach irgendetwas sonst gemacht haben und eben nicht die Verantwortung wahrgenommen haben, die sie eigentlich hätten sollen wahrnehmen. Also sie haben eigentlich gewusst, was der Herr von ihnen erwartet. Der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat. Da heisst es jetzt nicht, dass er nicht das Himmelreich werde erben, sondern es ist leg, wie er leidet. Also es hat eine Strafe zur Folge. Also wir fassen noch einmal zusammen die Bibelstellen, die wir hier jetzt haben gesehen haben. Das ist der Wille von Gott, dass wir dankbar sind, dass wir auch bereit sind zu leiden für Christus, dass wir verfügbar sind, dass wir gehorsam sind, eben machen, was Gott sagt. Und dass wir die Verantwortung, die er uns gibt, wahrnehmen. Das ist der Wille von Gott nach dem Neuen Testament. Und jetzt ist fertig. Mehr gibt es da dazu nicht zu sagen. Jetzt merkt ihr etwas. All das persönlich-individuelle kommt hier gar nie vor. Und das ist das, was der Johann am Samstagabend in der WTL-Konferenz zu Rheinach gesagt hat. All die Fragen nach persönlicher Führung haben nicht primär etwas mit dem Willen von Gott zu tun, sondern der Wille von Gott ist ganz etwas Allgemeines. Ja, ist das einigermaßen verständlich? Es gibt zwei Bibelstellen, ich habe nicht alle jetzt einblenden können, wo der Paulus dort, wo er die Gemeinde begrüßt, also in diesem Anfangssatz, manchmal so etwas andeuten, was man könnte so verstehen. Wir kommen dann nachher noch, wenn wir bei der Berufung sind, noch ein bisschen auf diese Fragen zu reden. Jetzt ein letzter Bereich noch, das ist da der Herrschaftsbereich, ein Herrschaftsbereich. Das ist vielleicht noch ein bisschen komisch, also der Wille von Gott ist auch ein Herrschaftsbereich. Und wir sehen, hier wird sofort klar, wenn man das Gegenteil anschaut, was eben nicht unter dem Willen von Gott ist. Psalm 27, Vers 12. Gib mich nicht preis den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Also hier geht es darum, dem Willen von der Feinde preis zu geben. Das heisst, wie unter dem Willen von jemand anderem sein, der nicht nach Gott ist. Also ich bin wie unter einem falschen Herrschaftsbereich, könnte man sagen. Also wenn man es jetzt wieder positiv ausdrückt, habe ich da noch eine zweite Stelle? Nein, kommt keine. Wenn man es positiv ausdrückt, also wenn wir unter dem Willen von Gott sind, wenn wir nach dem Willen von Gott leben, sind wir noch unter seiner Herrschaft. Aber wenn wir dem Willen von anderen ausgeliefert sind, es hat auch noch eine Stelle, wo es um den Teufel geht, wenn wir den Willen vom Teufel tun, dann sind wir unter seinem Herrschaftsbereich. Also eigentlich dem, wo du folgst, dem sie Knecht bist du nachher auch. Dem, wo du gehorchst, dem, wo du hörig bist, und mit dem seinem Herrschaftsbereich bist du auch. Und wenn wir nach dem Willen von Gott leben, sind wir unter seinem Herrschaftsbereich. Da damit auch unter seinem Schutz und auch unter seinem Segen. Ist das gut so? Kommt man nachher? Hat jemand noch eine Frage? Jetzt, wie haben wir es vor der Zeit her? Noch ein bisschen, oder? Das war jetzt einfach der erste Teil gewesen. Also Schlussfolgerungen noch einmal. Es geht um allgemeine Absichten von Gott. Es geht um das Heilshandeln von Gott. Und es geht um seinen Plan mit den Menschen, ganz generell. Wenn es um den Willen von Gott geht. Und es geht nicht um persönliche Führung. Das heisst jetzt aber nicht, dass es keine persönliche Führung gibt. Das ist jetzt das, was wir müssen. Und das heisst auch nicht, dass es keine Berufung oder so gibt. Gut, jetzt gehen wir. Was ist jetzt da noch? Ah, da kommt noch mal etwas. Er betet nach dem Willen Gottes. Das ist noch sozusagen ein Supplement. Ich sage mal, extra Material heisst es auch bei den Videos. Special. Das ist ja noch so etwas, oder? 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir heute zu Gott haben. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Also wenn wir nach seinem Willen etwas bittet, dann haben wir die Zusage, das Versprechen, das er uns dann gehört. Also jetzt müssen wir doch nur noch wissen, was ist denn jetzt der Wille von Gott und dann funktioniert das nachher auch. Und das ist genau das Problem, warum das eben meistens nicht funktioniert. Wenn ich für mein neues Auto bete und mein neues Haus oder meine neue Arbeitsstelle, dann hat das eigentlich mit dem Willen von Gott eben gar nichts zu tun. Das heisst nicht, dass Gott das nicht will, dass ich ein neues Auto bekomme. Das heisst auch nicht, dass Gott das nicht will, dass ich eine neue Stelle bekomme. Also es ist nicht primär das, was hier gemeint ist, wenn wir jetzt das von der biblischen Beschreibung anschauen. Wenn wir nach dem Willen von Gott bitten, heisst das, wir bitten gemäss seinem ganz allgemeinen Plan, den er hat. Wenn ich für meine Nachbarin bitte, dass sie Offenbarung bekommt, dass sie eine Sünderin ist und muss umkehren. Ist das nach dem Willen von Gott gebetet, ja oder nein? Ja, weil es ist der Wille von Gott, dass alle gerettet werden. Ist es der Wille von Gott, wenn jemandem erzählen von Gott, dass er ein lieber, gnädiger Gott ist und dass er möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben, für jemanden, der das noch nicht hat. Das ist der Wille von Gott. Er darf ja darum bitten, dass das geschieht. Oder? Ist es der Wille von Gott, dass sich unsere Kinder positiv entwickeln? Kann ich dafür beten, dass sie die Reich Gottes Werte in ihrem Leben erkennen und anwenden und umsetzen? Ja, das ist der Wille von Gott. Oder? Dann heisst es nach dem Willen von Gott beten. Versteht ihr das? Okay, gut. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Den erhört er. Das ist nochmal ein ähnliches. Gut, jetzt kommen wir, wie gesagt, in den zweiten Bereich hin. Ich sehe den Wille Gottes Berufung. Da tun wir nochmal noch, glaube ich, nicht so detailliert drin. Auch hier ist eigentlich der Befund sehr einfach und sehr eindeutig. Es gibt eigentlich, wenn es um Berufung geht, sind wir gerufen. Die von Gott, ja, das, da, das Grammatikalische von Gott geruft sein. Ja, ich habe es extra eben so geschrieben, weil das Gerufen, das klingt immer so nach, eben, so nach der Berufung, oder? So nach der Wirkung. Also ich habe es vom Berndeutschen her gerüft sein, darum habe ich es so hergeschrieben, dass wir so ein bisschen nicht in diesem frommen Denken irgendwie, also von Gott gerüft sein. Was heisst das denn eigentlich, berufen sein? Das ist nämlich ganz etwas Einfaches.
Nachziehen.
Okay. Ja.
Also der Name sagt er irgendwie, er sagt genau. Mehr oder ja.
Genau, so einfach ist das. Das heisst eigentlich ganz genau das, was heisst. Tabitha! So, jetzt habe ich die berufen. Das ist schon alles. Fertig. Und jetzt sage ich vielleicht noch mehr als nur die Namen. Sonst weisst du ja jetzt nicht, was will jetzt der von mir? Oder? Tabitha, komm zu mir. Also du musst nicht kommen, du musst mir gehen. Und jetzt, aha, er ruft mich zu sich, ich soll vorkommen. Und jetzt bist du, wenn du das machst, wenn du aufstehst und da vorkommst, bist du nachher ein Berufene. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja, der Pascal, jetzt rufe ich dich an. Sagen, Pascal, komm da vorne. Und du sagst, komm nicht. Ich bleibe noch meinem Platz, ich bin zu peinlich da. Ist er auch berufen? Hm, das muss ich gut aufpassen. Ja, er ist auch ein Berufener, aber er ist nicht gehorsam gewesen. Genau, er hat nicht gemäss seiner Berufung gehandelt. Er hat auf den Ruf nicht reagiert, er hat nicht gehört. Das ist eigentlich alles. Heute schauen wir einfach noch ein paar Bibelstellen an, die das zeigt, was es bedeutet. Ihr habt hier schon die Zusammenfassung. Also Gott ruft in Nachfolge. Und nachher hat es auch noch gewisse Bereiche. Wir merken, jetzt geht es langsam schon ein bisschen ins Thema Führung oder auch ein bisschen persönliche Berufung hinein. Aber das ist eigentlich nur ein ganz kleines Segment. Die ganz grossen, wichtigen Stellen und fast alle, die reden, von dieser allgemeinen Berufung. Wir lesen 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Von was redet das? Zu was sind wir berufen? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und zu dem sind wir gerufen. 1. Korinther 7, 15. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Er ruft uns zu sich. Er ruft uns in das neue Leben hinein. Er ruft uns in seine Nachfolge hinein. Er ruft uns in seinen Frieden hinein. Und in all das, was er für uns parat hat. 1. Korinther 7, 18. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er in der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Was meint das? Da kommt, dann hätte man den ganzen Abschnitt können lesen. Da geht es immer wieder um das.
Also Beschneidung hat man ja gemacht, hat die Jünger gemacht, bevor Jesus gekommen ist.
Mhm.
Das war mehr ein äußerliches Zeichen gewesen, dass sie zu Gott gehören. Und durch Jesus ist das ja nicht mehr nötig.
Genau.
Dann sind wir dann im Herz beschnitten.
Genau, das war jetzt die Erklärung von Beschneidung. Das ist super, Brigitte. Aber was sagt der Satz? Es geht ja um Berufung. Also die Beschnittenen sind ja im Grunde genommen die Juden gewesen, die nach dem alten Bund, nach dem Gesetz, sich heil beschneiden. Und dann gab es die anderen, die Nicht-Juden, die sind auch gläubig geworden und die sind nicht beschnitten gewesen. Oder? Und jetzt sagt der Paulus nichts anderes als, ob du dann, wo du berufen bist worden, beschnitten bist gewesen, oder ob dann, wo du berufen bist worden, nicht beschnitten bist gewesen, spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Bleib in dem, wo du berufen bist. Jetzt, was ist jetzt Berufung? Was ist damit gemeint? Das ist ja jetzt die Frage, die uns beschäftigt. Das geht jetzt nicht um Beschneidung. Das ist nur ein Beispiel. Wenn ihr den ganzen Kontext lesen, gibt es dann noch 3-4 andere Beispiele. Wo ihr immer wieder sagt, auch die Knechte sind, wenn du berufen worden bist als Freie, dann sollst du in Freiheit bleiben. Wenn du berufen worden bist als Knecht, dann sollst du Knecht bleiben. Es sind verschiedene Beispiele, es geht nicht um Beschneidung, es geht um das Berufensein. Was heisst das?
Dann,
wo wir zu Jesus kommen. Ganz schlicht und einfach dann, wo wir zu Jesus kommen. Man könnte auch anders sagen, dann, wo wir gläubig wurden, dann, wo wir die Wiedergeburt erlebt haben, dann, wo wir in die Nachfolge von Christus eingetreten sind. Das ist das Synonym von berufen werden. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Wir da mal weiter. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Also ihr seid gerüft worden in die Nachfolge von Christus. Ihr seid gerüft worden zum Glauben. Und warum lasst ihr euch jetzt so schnell wieder irritieren? Römer 1, Vers 5-6. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da kommt es zweimal vor, das Berufen. Also unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Das ist noch einmal genau das Gleiche. Wir sind einfach Gerüfte. Leute, die in die Nachfolge von Jesus Christus gerüft sind. Und nachher unten nochmal das Gleiche. An allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Das klingt so. Die Heiligen in Heilberg. Die berufenen Heiligen dennoch. Also gibt es jetzt noch Heilige und berufene Heilige? Das ist ein Unterschied. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Synonym. Alle, die gerufen sind, alle, die in die Nachfolge eintreten, sie sind Berufene, weil sie ja diesen Ruf eben gehört haben und gefolgt sind. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Jetzt kommt Berufung und Erwählung wird jetzt hier synonym gebraucht. Darum ist der Vers jetzt drin. Also erwählt sein und berufen sein ist hier nach diesem Vers eigentlich das Gleiche. Kommen wir dann noch dazu. Denn die, jetzt kommt es ja, denn die er vorher erkannt hat, Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. So, das ist ein bisschen ein schwieriges Vers da. Und aufgrund von dem hat der Johannes Calvin, unser Schweizer Reformator, Prädestinationslehre entwickelt. Also das heisst, es gibt Leute, die von Gott vorherbestimmt sind zum Heil. Das ist etwas, was Gott schon vorher gewählt hat. Also ob du Jesus nachfolgst oder nicht, das ist gar nicht so viel mit dir zu tun. Das hat Gott schon vorher bestimmt. Du bist nur jetzt als Auserwählte, als Vorherbestimmte in den Sinn gekommen. Und auch alle die jetzt da irgendwie Richtung Hölle abmarschieren, das hat Gott schon so vorherbestimmt. Ich kann ja gar nicht dafür, ich kann ja gar nicht umkehren. Ist das wahr? Nein, natürlich nicht. Das ist ein totaler Kabis. Also, das ist eine Irrlehre, ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein Nicht-Verstehen, was Vorherbestimmung ist. Das ist ein Nicht-Verstehen, was Berufung ist. Und das ist ein Nicht-Verstehen, was Erwählung ist. Und wir haben es vorher eigentlich schon angetönt in dieser Bibelstelle, wenn ihr euch erinnert, was um die Vorherbestimmung ist gegangen. Zu was sind wir vorherbestimmt? Das steht da. Lest es einmal. Ja. Wir sind vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Zu dem sind wir vorherbestimmt. Das ist genau das Gleiche, was wir vorher auch schon hatten. Gott hat einen Plan, dass wir wieder in die Sohnschaft hineinkommen. Das hat er schon vorher, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, hat er das schon bestimmt. Darum ist es vorherbestimmt. Das hat gar nichts mit deiner persönlichen Erwählung oder mit deiner persönlichen Erlösung oder mit irgendeiner Führung zu tun, sondern es ist eine heilsgeschichtliche Angelegenheit, die wir hier sehen. Damit er, Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt kommt der zweite Satz. Die er aber vorherbestimmt hat, also zu was vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft, diese hat er auch berufen, ist ja logisch. Er muss die ja rufen, sonst kommen sie ja nicht. Also die sind jetzt auch gläubig geworden. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das ist ja logisch. Wenn wir gerufen werden, in seine Nachfolge werden wir gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir werden mit Christus und durch Christus verherrlicht, weil der Herrliche in uns lebt. Und so damit ist das Thema abgeschlossen. Also auch hier, es ist ein komplizierter Vers, ich weiß es schon, aber einfach nur, dass wir das so hören, wenn es die Lehre von Prädestination gegeben, oder es gibt, heute gibt es vielleicht immer noch Leute, die das glauben, ich weiß nicht, aber das widerspricht diametral allem, was die Bibel sonst lehrt. Warum sollte Christus einen Jüngerschaftsauftrag geben und sagen, geht jetzt und macht zu Jünger alle Nationen, lehren sie zu halten, taufen sie, wer sowieso 80% von vorn hätte gar keine Chance haben, dazu vorherbestimmt sie in Hölle zu landen. Das ist doch ein Kabis. Warum würde Gott sagen, es ist mein Wille, dass alle Menschen gerettet werden, wenn er zum Vornherein schon die Hälfte gar keine Chance hat? Ihr merkt, das wäre eine komplette, totale Widersprüch zum Rest von den Aussagen von Gott. Darum kann man das nicht so interpretieren. Ja.
Wie tust du die Lehrstelle,
ups,
die er vorher erkannt hat, was ist mit dem erkannt hat gemeint?
Die er vorher erkannt hat, das ist eine gute Frage. Weiss auch nicht. Hat jemand eine Idee?
Erkennen ist doch meistens mit dem ganz nahen, intimen Grund, oder? Und es ist doch so, dass Gott eben will, dass alle Menschen errettet werden und eben eine nahe Beziehung zu ihm haben.
Mhm.
Alle mit dem
zusammen. Kann sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber es ist völlig richtig, was du sagst. Erkennen heisst eigentlich, ich kenne dich nicht nur vom Hören sagen, sondern ich weiss, wer du bist. Ja, ich meine, dass Johannes Calvin auf so eine Idee kommt, ich meine, das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht dumm gewesen, sonst hat er auch ganz häufig Gutes da. Dann mal, seht ihr vorhin, wenn man solche Bibel stellt, das kann man ja auf den Gedanken kommen. Also die, die er vorher schon erkannt hat, im Sinne von, eben, das ist wie ein Auswahlverfahren, das schon vorher stattgefunden hat, und die, nur die, sind jetzt vorher bestimmt, und nur die, sollen in die Berufung hineinkommen. Aber eben, ich glaube, auch hier, wir kommen letztendlich in einen Konflikt rein mit der Gesamtaussage von Bibel, auch wenn ich jetzt den ersten Teil von diesem Vers auch nicht hundertprozentig jetzt erklären kann, was es heisst. Gehen wir mal weiter, jetzt wird es nämlich noch spannend. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Also als Auserwählte Gottes sollen wir eben ein geheiligtes Leben führen mit diesen Eigenschaften. Da kommt jetzt die Auserwählung, oder wir merken jetzt eigentlich, der Begriff Auserwählung und der Begriff Berufung wird im Neuen Testament eigentlich praktisch gleichbedeutend verwendet. Also ob es jetzt heisst, ihr seid Auserwählte oder das heisst, ihr seid Berufene, ist eigentlich praktisch das Gleiche. Das wird mal so und mal so gebraucht. Und jetzt kommt aber eine interessante Unterscheidung. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Aha. Jetzt. Was ist jetzt? Das ist jetzt genau das Beispiel, das wir vorher gemacht haben mit Pascal und Tabitha. Viele sind Berufene. Ja. Wer nämlich genau? Alle. Eigentlich sind alle berufen. Wer Gott ja will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen und nicht verloren gehen, dann muss er ja alle rufen. Also heisst, alle sind berufen. Das ist da ein Kommentar zur Bibel aus dem Herr Brackhaus, schreibt da folgendes. Viele kann im jüdischen Sprachgebrauch umfassend alle meinen. Die Predigt ruft alle. Aber nicht alle glauben und gehören zur Gemeinde. Nicht eine Vorherbestimmung, sondern ihr Unglaube macht sie zu Nichterwählten. Ich würde es nicht unbedingt so schreiben, aber ja, eigentlich ist es genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Also berufen sie viele. Es ist wie wenn ich würde rufen, kommt alle! Am Schluss steht zwei da. Also wer ist nicht der Berufung gefolgt? Wer kommt nachher in die Auserwählung hinein? Ja, die, die sich heil rufen und sich aufgemacht haben, sich auf den Weg gemacht haben. Und die nicht hören, die nicht kommen, sind trotzdem eigentlich Berufene, aber es sind nur wenige, die nachher in die Auserwählung hineinkommen. Nicht im Sinn von einem Auswahlverfahren von Gott, sondern im Sinn von das, was Gott zum Voraus gewählt hat, nämlich, dass wir zu Söhnen und Töchter von diesem Vater sollen umgestaltet werden. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Jetzt hat die Überschrift geändert, oben da im Blau, ihr habt es gemerkt, in die Nachfolge haben wir es jetzt gehabt. Und jetzt kommt Berufung in den Dienst. Das gibt es eben auch. Und jetzt kommen wir in die Fragen rein, die wir vielleicht mehr so aber verstehen. Es gibt auch eine Berufung in Dienst. Während sie aber dem Herrn in Phasen sprach, der Herr, sondert mir den Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also hier geht es jetzt nicht mehr um allgemeine Berufung, um ich bin ein Nachfolger von Christus, sondern jetzt geht es um eine speziellere Berufung zu einem Werk, heisst es hier, zu einem Dienst, könnte man sagen. Und Paulus und Barnabas sollen das machen. Also hier seht ihr jetzt, da haben wir jetzt geht es langsam so ein bisschen auch in den Bereich von der persönlichen Führung rein. Das ist eine Stelle und der Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also Paulus tut sein Apostelamt als auch mit der Berufung in Zusammenhang. Ich bin dazu ich bin zu dem berufen worden. Da wird es ein bisschen spezieller, merkt ihr das? Ist also nicht nur ganz falsch. Schlussfolgerung, das war übrigens jetzt auch wieder nur zwei Stellen, das ist nicht eine von mir gemachte Priorisierung, sondern weil es einfach nicht mehr gibt. Also das Verhältnis ist auch hier ganz klar. Auch hier steht der allgemeine Begriff klar im Vordergrund. Im NT ist nur bei diesen zwei Bibelstellen eine Berufung zu einem spezielleren Dienst zu erkennen. Und die anderen, die ich euch vorgelesen habe, Berufe sind ja lange nicht alle gewesen. Da wäre es sollte noch 20 oder 30 mehr. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, sind wir fertig? Dann kommt dann noch für euch. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, ja, jetzt habe ich nur vom Neuen Testament geredet, wie sieht es denn im Alten Testament aus? Das ist doch Berufe. Der Begriff dort auch vor. Was denkt ihr? Gesalbte kommen dort vor, ja. Also bei den Propheten kommt das ein Wort vor. Und ein Prophet sagt, ich bin von meines Mutterleibes an berufen, sagt er, glaube ich, der Jesaja. Kommt vor. Und nachher, die meiste Zeit, die auch noch vorkommt, das ist in den Mosebüchern, wo es einfach darum geht, dass der Mose das Volk beruft. Und das ist nichts anderes als eine Volksversammlung, wo man dazu eingeladen ist, wo man dazu gerufen wird. Also es hat dort nicht sehr einen geistlichen oder einen göttlichen Aspekt im Sinn von Berufung, wie wir es würden verstehen. Also ich rede rein von den Begriffen her. Einfach nur, dass wir die Begriffe, wie sie in der Bibel gebraucht werden, auch so brauchen. Das heisst nicht, dass es im Alten Testament keine Leute hat gegeben, die zu irgendetwas gesetzt waren, die kein Mandat hatten oder nicht eine Bestimmung hatten, regular. Mir noch wundert
das vom Urtext her. Ist berufen und gerufen, ist das das gleiche Wort? Ich denke, es ist bei uns in Deutsch einfach nicht. Also ich verstehe jetzt, berufen ist von Gott in Nachfolge gerufen zu sein.
Genau.
So. Aber gibt es da einen Unterschied?
Also was ich nachher geschaut habe, gibt es keinen Unterschied. Nein, das griechische Wort ist das Kaleo.
Ja.
Und das heisst ganz schlicht und einfach gerufen. Ob man gerufen oder berufen ist, das ist vom griechischen Grundtext her kein Unterschied. Das Gleiche, wir sind einfach gerufen. Von dem her ist es eigentlich relativ simpel und es ist genau, wie du sagst, also wenn das Neue Testament von Berufung redet, meint es zu 99%, ich bin in die Nachfolge von Jesus Christus berufen worden. Gerufen worden. Punkt, fertig und alles. Und eben, wenn es um persönliche Führung geht nachher, dann lesen wir jetzt nur noch eine Stelle, dann hören wir, das wird das da zu lang. Das können wir jetzt das nächste Mal mal schauen. Ja.
Also im Alten Testament wird das Wort gebraucht, aber wie er ja mit den Leuten umgeht, der Gott ist eigentlich genau gleich. Er ruft sie zu sich, ruft sie und will sie in den Bund reinbringen, die Beziehung zu ihm. Eigentlich alles, was im Neuen Testament vielleicht einen Namen hat, wird im Alten Testament wie ausgelebt oder in dem, dass sie von dem Bund reden, ich höre dir, du hörst mir, das ist eigentlich für mich, ich bin gerüft, oder er will mit zu sich ziehen, wie ein Bräutigam, der seine Brut zu sich nimmt, und das ist im Alten Testament eigentlich immer
das ist auch da, so, oder? Ja, das ist so, ja. Also dort, wo sie am Berg Sinai sind und eigentlich die Gesetzestafeln und respektive den Bundesschluss. Und sie dort ruft Gott sein Volk zu sich. Dort kommt das vor, der Begriff ruft und dann haben alle Schiss, so geht nicht. Dort haben wir auch das Beispiel, wie sie dem Ruf nicht folgen. Und der Mose de la gehen. Sie denken, der soll einfach gehen, der soll mir sagen. Dort kommt es so vor. Nein, das ist natürlich richtig, die allgemeinen Begriffe kommen natürlich im Alten Testament auch vor. Es ist mehr einfach, wir haben jetzt hier eine ziemlich einfache Wortstudie gemacht. Was heisst eigentlich Berufung im biblischen Sinn? Ich habe jetzt nicht das Thema Berufung umfassend angeschaut, sondern einfach nur vom Begriff her. Und dass wir verstehen, wenn wir in der Bibel Berufung lesen, dass es primär in 99% der Fall um unsere Einladung in die Nachfolge von Christus geht. Das müssen wir einfach mal wissen. Man könnte es so sagen, es ist eine Einladung. Berufen zu sein heisst, du bist eingeladen. Das ist das Gleiche. Du bist eingeladen, ein Jünger von Jesus zu werden. Da haben wir dann das komische Berufungsding drin, wo wir immer schon mit etwas ganz Speziellem und meinen Weg und meine Entscheidungen verbinden. Jetzt nehmen wir noch zum Schluss hier. Jetzt haben wir Willen von Gott angeschaut, Berufung, jetzt kommen wir in die Führung rein. Was ist die Führung von Gott? Und die gibt es natürlich. Oh! Das heisst nicht, wenn wir den Willen von Gott jetzt als etwas Allgemeines verstehen, wenn wir Berufung als Einladung zur Nachfolge verstehen, dass es wegen dem dann keine Führung mehr gibt. Das ist dann ein falscher Kurzschluss, den man jetzt aus diesen Botschaften würde. Gott ist ein Gott, der redet. Gott ist ein Gott, der führt. Auch ganz persönlich und auch ganz individuell manchmal. Aber das andere ist wie die Voraussetzung dazu. Gott führt dich in dem Mass, wie du verfügbar bist. Und in dem Mass kann er dich auch begaben und kann er dich auch senden. Wie du verfügbar bist und wie du den innerlichen Prozess von der Heiligung in dir lassen geschehen. Also es hat einen Zusammenhang. Es ist letztendlich die persönliche Führung, ist letztendlich ein Ausfluss von der Berufung und vom Willen von Gott über mein Leben vor der persönlichen Heiligung. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist der ganz bekannte Bibelvers, Römer 8, Vers 14, wo wir in dem ganzen Thema, wo wir die Sohnschaft haben, angeschaut haben, das ist ein Markenzeichen von jemandem, der in der geistlichen Reife in die Sohnschaft hineingewachsen ist. Sein Markenzeichen ist, er ist geleitet vom Heiligen Geist. Du bist geleitet. Das, was Sarah erzählt hat, geleitet vom Heiligen Geist. Ich laufe durch das Bellitz und ich sehe Not und ich spüre, jetzt soll ich handeln. Geleitet vom Heiligen Geist. Und das, was wir vorher gesehen haben, sie betet und gefastet. Dann spricht der Heilige Geist, sendet mir aus. Saulus und Barnabas. Für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Also da gibt es eine Führung, da gibt es ein Reden von Gott. Aber es hat nichts mit dem Willen von Gott zu tun, es hat nichts mit der Berufung zu tun, das müssen wir einfach wie merken. Es ist ein persönliches Geführtsein, das gibt es. Aber einfach, dass wir aus dieser persönlichen Führung nicht einen riesen Stress machen und das mit irgendetwas verknüpfen, was gar nicht verknüpft ist. Wir sind primär alle zusammen berufen, Jesus nachzufolgen. Und in dieser Berufung ist es der Wille von Gott, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Und immer mehr so werden wie er. Und wenn du diese beiden Sachen fokussierst in deinem Leben, dann bist du, lebst du in deiner Berufung und du lebst nach dem Willen von Gott. Amen. Und die persönliche Führung, wenn Gott wird dir in dem Mass, wie du hörst, und Kopfgang bist nachher auch ganz persönlich an spezielle Orte führen und die brauchen. Natürlich wird er das. Aber du wirst dort keinen Stress haben, aus dem hast du weder deine Identität, noch deinen Wert, noch sonst irgendetwas. Oder wie viele Leute gibt es, die meinen, ja, wenn ich irgendeinen Dienst habe, wenn ich etwas machen kann, ja, dann bin ich etwas wert. Dann habe ich irgendeine Weise, wer ich bin und dann bin ich auch jemand. Das ist einfach ein Kabis. Das ist dann eine Übertragung. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter von deinem Vater im Himmel. Und wenn du es zulässt, dass der Heilige Geist dir immer mehr dein Denken, dein Empfinden, deine Werte kann umprägen kann nach seinen Werten, nach dem Reich Gottes Werten, dann bist du in seinem Willen. Und das ist die persönliche Führung. Nachher nur noch Supplement. Nur noch das Sahnehäubchen. Ja. Das war gleich. Yes. Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der einfach einen Plan mit unserem Leben hast. Und zwar so umfassend, dass der für uns alle gilt. Nämlich, dass wir gerettet werden von diesen negativen Werten, von der pervertierten Welt. Dass wir umgestaltet werden in unserem Denken. Und wir sollen befreit werden von allen Köttinnen, von Finsternis. Sollen Licht sein. Sollen deine Söhne und Töchter sein, die dein Licht wieder spiegeln. Und ich will das einfach aussprechen bei jedem Einzelnen. Du bist ein Berufener. Ein Berufener. Und du kannst und wirst nach dem Willen von Gott leben, wenn du dich ausstreckst und der Heilige Geist Raum gibst, das Werk in dir innen zu tun. Und da gibt es eine persönliche Führung. Aber das ist wie nicht so wichtig. Nicht das Entscheidendste. Da gibt es ganz viele Variationen, die Gott parat hat. Da gehen wir nicht aus dem Willen von Gott raus, wenn wir mal irgendetwas machen, das nachher mythisch war. Danke dir, Vater, dass du viel grösser bist und nicht uns nicht als Marionetten siehst, wo du wie eng führst, wo alles schon nicht zum Voraus klar wäre und wir nur noch irgendwo müssen da so in einem Korsett hinten nachher wackeln, sondern dass du uns in eine grosse Freiheit berufen hast. In eine grosse Weite hineinberufen hast und sagst, schau, das ist mein Reich. Das gebe ich euch, das gebe ich dir. Da darfst du dich entfalten. Das darfst du weiterbringen, das darfst du weiterschenken. Und ihr seid zum Segen gesetzt. Und ich möchte euch auch segnen, dass ihr zum Segen gesetzt seid im Namen von Jesus. Amen. Haben wir noch ein Lied? Gut, dann geben wir das jetzt noch.